Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Er hatte noch nie einen Film gedreht, da bekam Orson Welles, gerade mal 25 Jahre alt, einen Blankoscheck des Hollywood-Studios RKO. Er konnte für sein Debüt machen, was er wollte, mit wem er wollte und am wichtigsten, er hatte die Rechte am Final Cut. Etwas, das selbst Charlie Chaplin Anfang der 1940er Jahre nicht wirklich besaß. Welles beauftragte den Schriftsteller und Drehbuchautor Herman Mankiewicz mit einem Drehbuch. Wie dieser die Geschichte von Citizen Kane entwickelte, damit beschäftigt sich nun David Fincher in seinem Spielfilm Mank, der nächsten Freitag auf Netflix erscheint und uns Mankiewicz als zynischen, trinkenden Ostküstenautoren vorstellt, der immer wieder in die Arme des Zeitungstycoons William Randolph Hearst läuft.
This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank.
Mankiewicz. Herman Mankiewicz. New York playwright and drama critic.
Turned humble screenwriter, Mr. Hearst.
Why? No need to be humble, Mr. Mankiewicz. Picture's the talk of the future. They're gonna need people who honor words, give them voice.
Oh, I wouldn't have thought you'd be that keenly interested in the honoring of words.
Ein Ausschnitt aus Mank und keine Sorge, Sie haben richtig gehört, der ganze Film ist in Mono gedreht. Anke Lewicke, Filmkritikerin, ist im Studio und in Stereo. Anke, du hast auch Mank gesehen. Was interessiert denn David Fincher an Herman Mankiewicz und seiner Drehbucharbeit?
Naja, ich würde mal sagen, jede Beschäftigung mit Citizen Kane ist doch auch immer eine Beschäftigung mit dem System Hollywood, eben mit dem Wesen der Traumfabrik. Ja, und Mank war ja, auch wenn er sich völlig anders gesehen hat und er war ja auch eine schillernde Figur, war er ja trotzdem ein Rädchen in dieser Fabrik. Also er ist ja Ostküstenintellektueller gewesen, ist mit großer Klappe, kann man sagen, zur Westküste gefahren, hat dann ja auch ganz vielen Kollegen geschrieben, das Telegramm kommt ja auch in dem Film vor, kommt alle her, hier ist quasi die Kuh, die wir melken können. Aber dem ist eben nicht so, wie wir dann in dem Film erfahren. Und das Ganze geht los, wir sind in der Wüste und da ist er, hat einen Unfall gehabt, Mank. Er ist bewegungsunfähig. Zwei Frauen helfen ihm, eine tippt für ihn, die andere pflegt ihn. Und Orson Welles hat ihn eben mit dem Buch beauftragt. Und dieses Buch besteht aus lauter Rückblenden, genauso wie eben Citizen Kane. Und er lässt eben seine Zeit in Hollywood da nochmal Revue passieren. Und man könnte auch von torkelnden Erinnerungen sprechen, ja. Weil, ich meine, Gary Oldman macht das toll. Ja. Er ist ja eigentlich immer so leicht angesäuselt. Und er ist ja auch so ein bisschen so, dass er eigentlich Hollywood auch immer den Spiegel vorhält. Also er spricht ja doch häufiger die Wahrheit immer ja, aus.
Er ist der Narr, der Clown, der es einfach sagt, wie das ist, dass das eben eine zynische Anstalt ist, in die man ihn da hat eingeliefert. Sag mal, Anke, jetzt würde man meinen, ein Film, der die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane erzählen möchte, und irgendwie will er das ja, konzentriert sich vor allem auf den Konflikt zwischen Mankiewicz und Orson Welles. Ne? Die große Frage, wer schrieb dieses Meisterwerk? Aber, das fand ich sehr interessant an David Finchers Spielfilm, Orson Welles tritt ja kaum wirklich auf. Mank, das ist vielmehr ein Film entlang dieser Konfliktlinie Mank und William Hearst, also dieser Zeitungstycoon. Zwei Männer, die ehrlich gesagt nicht unterschiedlicher sein könnten.
Ja, ich glaube, dass es David Fincher im Grunde um die Machtverhältnisse geht, weil auch wenn Orson Welles eben mit 25 alle künstlerische Freiheiten hatte, er war letztlich dann doch auch nur ein Rädchen in dieser Traumfabrik. Und er hat ja auch mal gesagt, Citizen Kane war großartig, aber danach ging meine Karriere immer abwärts, weil er eigentlich dann kein Geld mehr bekommen hat. Und das, glaube ich, reißt Fincher einfach, diese ganzen Machtverhältnisse zu zeigen. Und da kann er sich dann ja auch visuell unheimlich austoben. Und da gibt es ja eine tolle Szene, da wird eigentlich auch Citizen Kane zitiert. Und zwar sehen wir den MGM-Studiobus Louis B. Mayer, wie er da so durch seinen Flur läuft und Mank und seinem Bruder Joseph einfach die Regeln von seinem Studio erklärt. Also die Kamera ist vor Mayer, zeigt ihn, wie es Orson Welles auch ganz häufig gemacht, so von unten, damit er noch mächtiger wird. Und dann sagt er eigentlich quasi, ich bestimme alles hier und ich weiß, was die Gefühle sind und so weiter. Und am Ende sagt der MGM, steht eben für meine Mischpoke, also für meine Familie. Also es ist ganz klar, wer das Sagen hat. Und Wir kriegen dann immer mehr mit, aber es gibt noch einen Hintermann, der auch das Sagen hat, vielleicht das größere Sagen. Und das ist Hurst. Und den trifft Mank dann ja auch immer wieder. Und der lässt auch in einer eindrücklichen Szene gar keinen Zweifel, wer eigentlich das Sagen hat und für wen eigentlich Mank die ganze Zeit schreibt. Also da kriegt der Film dann auch was fast Kafkaeskes. Und da sind wir auch wieder bei diesen klaustrophobischen Bildern von Orson Welles in Citizen Kane und anderen seiner Filme.
Der Film selber ist ja auch in Schwarz-Weiß und in Mono. Das ist jetzt aber keine Spielerei, wie das zum Beispiel Quentin Tarantino gerne macht, dass man die Bildspur auch noch bearbeitet, quasi auf Film gedreht mit Rissen und mit den Punkten, mit dem Flirren, alles, was die Haptik nochmal betont. Bei David Fincher ist das zwar Digitalgerät, man sieht das aber auch eben in Form eines klassischen Hollywood-Films.
Ja, und eines klassischen Hollywood-Films, der einfach alle möglichen Filme zitiert. Das ist ja so das Tolle daran. Und der gleichzeitig dabei Hollywood immer vorführt. Du hast es ja schon gesagt, Mank war ein Hofner, vielleicht war Orson Welles auch so eine Art Hofner. Und da gibt es dann ja eine ganz tolle Szene in Hursts Schloss. Xanadu, könnte man sagen, ist ja auch so eine ja zu Stein gewordene Traumfabrik. Ja. Und da sitzen sie alle, es soll ein Film Marie Antoinette gedreht werden. Ja. So sitzen sie alle wie am französischen Hof. Und dann sieht man sie da alle so sitzen. Und dann steht eben Mank auf und hält da seine große flammende Rede, wo es auch viel um Politik geht und wo er Hurst angreift und vorführt. Da kommt auch so das politische Gewissen raus. Und das ist auch eine Plansequenz. Also es ist so, wie Citizen Kane auch häufiger gearbeitet hat. Also es hat auch was Theaterhaftes. Und Orson Welles hat ja auch immer gesagt, für ihn als der vom Theater und Radio kommt, zählt das Wort. Und das ist bei David Fincher auch so. Wir haben Bilder, aber wir haben auch tolle Worte in dem Film.
Geschrieben wurde das Drehbuch übrigens ursprünglich von David Finchers Vater, der an Krebs gestorben ist, dessen großes Projekt das war, dieses Drehbuch, dieser Film. Anke, aber das ist zurzeit noch so das Freudengefühl für den Filmhistoriker, dieser Film. Aber ich würde sagen, dass Mank darüber hinausreicht, denn der Film ist auch eine Abrechnung mit Hollywood, der Traumfabrik, in dem auch Albtraumbilder produziert werden. Fake News, müsste man sagen, ein Ort der falschen Bilder, der Lüge, der Manipulation, der Öffentlichkeit und Politik. Und wir sehen dort ja auch einen Wahlkampf, einen Gouverneurswahlkampf.
Ja, es geht um den Wahlkampf 1934, Upton Sinclair, für den Mank eindeutig war. Es geht einfach darum, wie Hollywood beauftragt von Hurst eigentlich falsche Bilder in Auftrag gegeben hat, wo die ganze Kommunistenangst und so weiter geschürt wurde und es gar nicht um Sinclairs Ideen ging, um eine soziale Marktwirtschaft und was, da wurden Lügen produziert. Und ich finde es eben ganz interessant, man könnte auch mit Bertolt Brecht kommen, ja. Und der ja gesagt hat, jeden Tag gehe ich auf den Markt, wo Lügen verkauft werde, hoffnungsvoll reihe ich mich ein in die Reihe der Verkäufer. Das war Brecht, so hat er seine Erfahrungen in Hollywood zusammengefasst. Und im Grunde, finde ich, ist bei Mank auch, und das finde ich ganz so interessant, da gibt es auch so ein politisches Gewissen. Deshalb will er das ja auch alles mit Hurst erzählen und schauen, wie so amerikanische Männer sich selbst machen und wie sie Bilderpolitik betreiben, wie sie Hollywood dafür einspannen. Und wir lernen Hollywood als Machtapparat kennen, wir lernen Hursts Medien Branche auch als Machtapparat kennen, der das alles noch erweitern will. Und insofern ist der Film eigentlich auch schon sehr politisch, weil es einfach die Anfänge davon zeigt, wie Showbusiness und Politik schon lange Hand in Hand gehen.
Einblicke in die Geschichte Hollywoods, visuell und erzählerisch einer der spannendsten Filme des Winters für mich, Mank von David Fincher. Anke Lewicke hat über den Film und die Entstehung von Citizen Kane mit mir gesprochen. Vielen Dank, Anke.
Tschüss.